Guten Tag, Sie hören eine Andacht evangelischer Seeprovinzgemeinden rund um das Steinhuder Meer. Mein Name ist Marco Hofheinz. Ich freue mich, dass Sie angerufen haben. Heute ist Montag, der 20. Oktober 2025. Es ist uns als Wort für diesen Tag der Abschluss des Vaterunsers mit auf den Weg gegeben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir finden diesen Abschluss des Vaterunsers in Matthäus 6, Vers 13b. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Vaterunser, es wird uns in der Bibel an zwei Stellen überliefert. Zum einen beim Evangelisten Matthäus in der Bergpredigt, und zwar als Zentrum der Bergpredigt, und zum anderen dann beim Evangelisten Lukas im 11. Kapitel. Es ist spannend zu sehen, wie das Vaterunser an beiden Stellen unterschiedlich eingeführt wird. Bei Lukas beobachtet ein namentlich nicht genannter Jünger, wie Jesus betet. Und er tritt an Jesus heran und bittet ihn: Herr, lehre uns beten. Unser Jünger möchte von Jesus für sich und für die übrigen Jünger gewissermaßen Unterricht haben. Er möchte eine Unterweisung bekommen, wie man beten soll. Um diese Frage geht es dann auch bei Matthäus. Hier beginnt Jesus im Rahmen der Bergpredigt seine Anleitung zum Gebet, zunächst mit einer Unterweisung, wie nicht zu beten sei. Beten heißt, nicht vor den Leuten Show zu machen. Beten heißt, nicht zu plappern wie die Heiden. Sondern beten heißt, reden mit Gott im stillen Kämmerlein. Damit ist nun auch bei Matthäus das Thema gesetzt. Es geht um Gebetsunterricht. Wie man beten kann, versteht sich offenbar nicht von allein. Das Beten muss erlernt werden. Es ist ein eigenes, genuines Sprachspiel, das eine eigene, unverwechselbare Logik hat. Doch wie kommt man hinein in dieses Sprachspiel, in diese Logik? Es ist interessant zu sehen, dass Jesus nun sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas die Jünger nicht weiter über das Beten belehrt, sondern ihnen durch ein Gebet, nämlich das Vaterunser, zeigt, was Beten heißt. Und mehr noch, Jesus lässt seine Jünger mit diesem Gebet an seinem eigenen Beten teilhaben. Jesus gibt nicht nur ein besonderes Beispiel für ein Gebet, sondern lässt die Jünger mit diesem bestimmten Gebet, also dem Vaterunser, anfangen. Sie werden dann mit diesem Gebet im Gebrauch dieses Gebetes erfahren und erkennen, was Beten heißt. Unsere Jünger lernen Beten durch Beten. Halten wir fest, lernen, was Beten heißt, lernen wir, indem wir beten. Wir lernen es durch Praxis, weniger durch Theorie. Theorie ist ja distanziert, bleibt im sicheren Abstand und schaut von diesem sicheren Abstand auf das Gebet. Doch auch die Theorie, die Schau auf das Gebet kann uns helfen, wenn die Theorie den Vorrang der Praxis sieht und sich auf diese bezieht. Denn bei genauer Betrachtung können wir erkennen, wie in jeder Zeile des Vaterunsers, in der Anrede am Beginn, den sechs darauffolgenden Bitten und schließlich dem Lobpreis Gottes am Schluss, der sogenannten Doxologie, indirekt eine Regel enthalten ist, die für jedes Gebet gelten soll. Um den abschließenden Lobpreis soll es nun im Folgenden gehen. Und wir fragen, welche Regel, welche richtige Anleitung für unser Gebet, für unser Beten wir diesem Schlussakkord, dieser Schlusswendung, dem Schlusslobpreis des Vaterunsers entnehmen können. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe diesem Halbvers drei Anleitungen entnehmen können, die ich entfalten möchte. Diese drei Anleitungen lassen sich aus dem Umstand ableiten, dass das Vaterunser am Schluss hineinmündet in einen Lobpreis Gottes. Das ist erstaunlich. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Denn ist nicht bereits vorher schon alles gesagt worden? Der oder die Betende hat doch bereits alle 6 Bitten formuliert, die er oder sie loswerden wollte. Und leitet sich der Lobpreis Gottes nicht bereits aus dem Umstand ab, dass man ihn als unseren Vater bekennt, um dessen Namensheiligung und Reich und Willenserfüllung man bittet? Zudem findet sich diese Schlussdoxologie, der Schlusslobpreis, doch nur in einigen Handschriften des Matthäusevangeliums wieder. Warum also dieser so würdevoll breite Abschluss mit diesen theologisch ungeheuer aufgeladenen Begriffen, von denen jeder eine eigene Predigt wert wäre? Reich, Kraft, Herrlichkeit, Ewigkeit und schließlich Amen. Nun, hier wird der oder die Bittende abschließend in 3 Richtungen gelenkt. 3 Richtungen. Die erste Richtung, weg von sich selbst. Die zweite Richtung möchte ich nennen, hin zu Gott. Und schließlich die dritte, hin zu dem Nächsten und zurück zu sich selbst. Ich erlaube mir bereits hier den Hinweis, erst der vermeintliche Umweg weg von sich selbst zu Gott und zum Nächsten führt eigentlich zu sich selbst. Mit den 3 genannten Richtungen, weg von sich selbst, hin zu Gott und schließlich hin zu dem Nächsten und zurück zu sich selbst, mit diesen 3 Anleitungen ist benannt, was der Schlussdoxologie, also unserem Andachtstext, zu entnehmen ist. Ich beginne mit dem ersten Punkt, weg von sich selbst. Wir kennen das. Wenn sich jemand für etwas total begeistert, sich etwa in einen anderen Menschen verliebt, so sagen wir, er oder sie ist hin und weg. Hin und weg. Hin und weg ist auch der Betende des Vaterunsers. Er oder sie ist hin zu Gott, dem allein das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit und die Ewigkeit gehört und gebührt und der allein das wahrmachen kann, was im Gebet mit Amen bestätigt wird. Und er oder sie ist weg von sich selbst, weg von dem eigenen Brot, der eigenen Schuld, den eigenen Schuldigern, der eigenen Versuchung, um die es vorher in den Bitten 4, 5 und 6 des Vaterunsers ging. Es geht schließlich im Vaterunser nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um Gott. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die in Ewigkeit. Sein und nicht mein. Ginge es nur um mich, dann wäre es mehr desselben Falschen in der Ausrichtung meines Lebens. Denn genau das wäre Sünde. Sünde ist ihrem Wesen nach Selbstherrlichkeit. Luther sagt, der Mensch als Sünder ist incurvatus in se ipsum. Er ist in sich selbst eingekurvt, in sich selbst eingekrümmt, dreht sich wie ein Karussell stets um die eigene Achse, wobei ständig ein schrilles Ich, meiner, mir, mich ertönt als Ausdruck der Anmaßung, dass alles und alle, die ganze Welt und selbst Gott um mich rotieren sollte. Dieser in sich eingekurvte Mensch gleicht in einem anderen Bild einem Menschen im Boot, der nur auf einer Seite das Ruder zu betätigen vermag. Auch der größte Eifer, die stärkste Anstrengung bringen ihn nicht vom Fleck. Er rotiert unablässig um sich selbst. Er hält sich selbst für das Zentrum, für den Mittelpunkt, für den Nabel der Welt. Im Vaterunser indes wird der Mensch heilsam dezentriert und von dieser seiner selbstbezüglichen Haltung befreit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt das nun für unser Gebet? Nicht wahr? Es ist doch verdächtig im Sinne dieses Kreisens um sich selbst, wenn sich alle unsere Gebete nur in Bitten erschöpfen. Gewiss gehört die Bitte wie die Klage und die Danksagung zum Gebet, aber wenn sich das Gebet nur in einem Gib mir, hilf mir, mach für mich, sorge dafür, verhindere das, bewahre mich, stärke mich. Wenn sich das Gebet nur darauf reduziert, ja, sicherlich ist es gut und tapfer gebetet, wenn wir von Gott alles erwarten. Das ist keineswegs in Abrede gestellt. Aber wenn das Beten das alleine wäre, dann stünde es im Zwielicht des Nur-Haben-Wollens. Dann stünde das Gebet im Zwielicht der eigenen Wünsche. Es könnte dann sein, dass die viel zitierten leeren Hände, die wir Gott beim Beten entgegenstrecken, sehr habgierige, sehr raffgierige Hände sind. Hände also, die erstens immer sehr genau wissen, was gut für sie ist, die zweitens dieses Gute immer haben wollen, die drittens erwarten, dass der liebe Gott ihre Ansicht über das, was gut ist, auch teilt und die viertens danach Ausschau halten, wo und wann genau dieses Gute sich wohl einstellt. Indem nun das Vaterunser nicht mit einer Bitte schließt, sondern mit dem Lobpreis Gottes, wird es dieser Gefahr der Selbstzentrierung, korrigiert das Kreisen um das falsche Zentrum und bringt gewissermaßen selbstvergessen das Lob eines anderen, nämlich Gottes, zur Sprache. Halten wir fest, Gott die Ehre zu geben, bewahrt das Gebet davor, nur um sich selbst zu kreisen. Und nun der zweite Punkt. Hin zu Gott. Um nicht missverstanden zu werden, es geht keineswegs um ein Verbot des Bittens um eigene Belange. So ein Gebot wäre entsetzlich gesetzlich. Es geht aber durchaus, es hat aber durchaus etwas Befreiendes an sich, wenn sich die eigenen Belange und Nöte im Lobpreis Gottes relativieren. Die jüdische Praxis, jedes Gebet mit einem Lobpreis zu beenden, könnte hier ein hilfreicher Hinweis sein. Auch ein noch so berechtigtes Klagegebet muss nicht in Schwermut versinken. Auch es ist ja grundsätzlich auf Hoffnung hingesprochen, eine Hoffnung, die auf Gott setzt, denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das kleine Wörtchen denn sein ist das Reich und so weiter. Dieses kleine Wörtchen denn zeigt an, dass diese Hoffnung begründet ist. Sie hat ihren Grund in Gottes Handeln, das sein Wesen zu erkennen gibt, in seiner Herrschaft, seiner Kraft und seiner Herrlichkeit. Darauf zu hoffen und darauf zu vertrauen, kann und wird hilfreich sein, gerade auch in solchen Momenten unseres Lebens, wo uns ganz und gar nicht zum Lobpreis zumute ist, sondern wo uns das Lob Gottes im Halse stecken bleibt. Gerade wenn wir dann nicht auf uns selbst und unser eigenes Angeschlagensein zurückverwiesen sind, sondern auf einen anderen hingewiesen werden, dessen Reich, Kraft, Herrlichkeit auch in der Anfechtung trägt, so ist das schlechthin tröstlich. Nicht ohne Grund hat man vom seelsorglichen Sinn des Lobpreises gesprochen. In der Verwiesenheit auf Gott, der stärker, kräftiger, herrlicher als wir selber sind, ist, der Verwiesenheit auf Gott. Darin liegt der Trost. Denn unser Vater weiß, was wir bedürfen, noch bevor wir ihn darum bitten. Wir sind nicht auf uns selbst zurückgeworfen, in Angst, Not und Schwäche. Wir müssen nicht wieder unser eigenes Empfinden und Bedürfnis stark sein, uns als vermeintlich Starke selbst neu erfinden, sondern dürfen uns schlicht seiner Stärke anvertrauen. Luther hat es schön auf den Punkt gebracht, Zitat, und das ist die Weise, durch die unsere Theologie ihre Gewissheit hat, weil sie uns von uns selbst wegreißt und außerhalb von uns selbst stellt, damit wir uns nicht stützen auf unsere Kräfte, Gewissen, Erfahrung, Person, Werke, sondern damit wir uns stützen auf das, was außerhalb von uns ist. Das ist die Verheißung und Wahrheit Gottes, die uns nicht täuschen kann. Der mächtige, doxologische, allein auf Gott bezogene Schlussakkord des Vaterunsers hilft uns, auch die übrigen Inhalte des Vaterunsers zu verstehen, insbesondere die Bitten in ihrer Ausrichtung. Denn es geht auch dort um Gott. Und die Ausrichtung der Bitte auf ihn, an dem alles hängt, die Betonung, der Akzent der Bitten, dürfte damit klar sein. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden unser tägliches Brot. Gib du uns heute und vergib du uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe du uns nicht in Versuchung, sondern erlöse du uns von dem Bösen. So lautet der theologische, der auf Gott bezogene Richtungssinn des Gebets Jesu. Und nun Schließlich drittens, hin zum Nächsten und hin zu mir. Um Missverständnisse auszuschließen. Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass das Ausgeführte heißt, dass der Mensch klein gemacht wird. Klein gemacht zugunsten Gottes. Als wenn Gott das nötig hätte, dass wir klein gemacht werden zu seinen Gunsten. So nach dem Motto, du Mensch bist nichts und Gott ist alles. Wir haben zwar gesehen, wie problematisch es ist, wenn der Mensch, zumal als der um sich selbst kreisende Sünder auf Kosten Gottes und dann auch des Nächsten groß gemacht wird, aber der Satz, dass der Mensch nichts sei, ist spätestens seit Weihnachten, als Gott Mensch wurde. Und mehr noch, spätestens seit Karfreitag und Ostern ein gänzlich unchristlicher Satz. Der Mensch ist Gott, seinen Sohn wird. Genau das sagt Karfreitag und das sagt Ostern. Im Epheserbrief heißt es, dass wir zu Erben Christi eingesetzt worden sind, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. So übersetzt Luther und stellt damit klar, wir sind nicht nichts, keineswegs. Und auch der Genfer Reformator Johannes Calvin kann dies entschieden betonen. Wo Gott erkannt wird, kommt auch die Menschlichkeit zu Ehre. Wo Gott erkannt wird, da ist auch der Nächste mit im Blick. Wo wir Menschen Gott in unserem Leben die Ehre geben, wie es im Schlussakkord des Vaterunsers geschieht, da richtet sich das keineswegs gegen die Freiheit und gegen die Humanität des Menschen, sondern bringt diese erst in rechter Weise zur Geltung. Der Gott die Ehre gebende Mensch ist der wahrhaft freie Mensch. Calvin sagt, wenn wir Gott dienen, schmälert jenes nicht unsere Freiheit. Im Gegenteil. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich liebe die Eröffnung des kleinen Westminster-Katechismus, des Westminster Shorter Catechism von 1647 und diese wunderbare Passage, die im Englischen heißt, What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Übersetzt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Nicht wahr? Der Sinn unseres menschlichen Lebens besteht darin, Gott die Ehre zu geben. Aber das schließt menschliche Freude keineswegs aus, sondern ein. Er bringt sie erst zu ihrer Vollendung. Halten wir also fest, dort, wo Gott in unserem Leben zu seinem Recht kommt, da ist auch uns Menschen unüberbietbar geholfen. Es geht bei der Doxologie, bei dem Lobpreis, also um kein Nullsummenspiel, bei dem die Summe der Gewinne aller Spielenden bei jedem möglichen Spielausgang gleich Null ist, also entweder auf Kosten Gottes oder auf Kosten des Menschen geht. Die Wegwendung von sich selbst, von der wir am Anfang und der ersten sprachen, und dann zweitens die Hinwendung zu Gott, bilden keine Einbahnstraße, sondern sie betreffen dann auch wieder den Menschen. Aber präzise in dieser Reihenfolge, zu dem ersten weg von sich selbst und im zweiten hin zu Gott, tritt nun drittens als Resultat das Hin zum Mitmenschen, das Hin zum Menschen, dem Nächsten und das Hin zu mir selbst. Es tritt hinzu als Resultat. Und dieses Hinzutreten geschieht in der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Jesus kann dies in einzigartiger Weise pointieren, indem er sich in seiner Rede vom Weltgericht ausgerechnet mit den geringsten Brüdern, mit dem geringsten Bruder identifiziert. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn wir Gott ehren, Gott in Christus, denn in Christi Angesicht erkennen wir, wie Paulus sagt, die Herrlichkeit Gottes, dann betrifft dies auch den Menschen, unseren Bruder, unsere Schwester und auch uns selbst. Hier schließt sich der Kreis. Das Amen umfasst uns alle. Das Amen, was nach Luther heißt, ja, so soll es geschehen, beziehungsweise es werde wahr. Dieses Amen schließt keinen aus. So wie wir nicht beten, mein Vater, sondern unser Vater, so geht es nun im Amen auch darum, dass er Gott uns erhören will. Calvin bemerkt dazu wegweisend: Der Christenmensch muss also seine Gebete nach der Regel richten, dass sie auf die Gemeinschaft bezogen sind und alle umfassen, die in Christus seine Brüder sind. Damit schließt er nicht nur die ein, die er gegenwärtig als seine Brüder um sich sieht, sondern alle Menschen, die auf der Erde leben. Er weiß nicht, was Gott über uns beschlossen hat. Aber das weiß er, dass es ebenso fromm wie menschlich ist, für sie alle das Beste zu wünschen und zu erhoffen. Damit bezeugt Calvin nichts anderes als die Menschenfreundlichkeit Gottes. Die Freundlichkeit dessen, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir antworten darauf mit Amen. Wir antworten mit Amen und schließen mit der letzten Strophe von Luthers Vaterunserlied von 1539. Amen, das ist es, werde wahr. Stärk unseren Glauben immer da, auf dass wir ja nicht zweifeln dran, was wir hiermit gebetet haben. Auf dein Wort, in dem Namen dein, so beten wir das Amen fein. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Marco Hofheinz aus Hagenburg, und morgen hören Sie eine Andacht von Pastor Reinhard Diekmann aus Sachsenhagen.